Breitband Topic.
Jeder achte Mensch auf der Erde ist inzwischen bei Facebook, allen Datenschutzskandalen zum Trotz. Und die 900 Millionen Nutzer des Netzwerkes wissen seit dieser Woche auch, Facebook geht es weniger um Gesichter, sondern auch um Namen. Die richtigen sollen es nämlich sein.
Facebook ist damit aber nicht allein. Auch Konkurrent Google Plus hatte im letzten Jahr von seinen Nutzern verlangt, sich nur mit den Klarnamen anzumelden, also den echten Namen. Und alle, die sich dem widersetzt haben, wurden gelöscht. Daraufhin gab es Riesenproteste und seit diesem Jahr kann man Google Plus auch wieder mit Pseudonymen benutzen.
Bei Facebook liegt der Anteil der Fantasienamen bei 42%. Das ergab eine Forsa-Umfrage. Die Mehrheit, 58%, verwendet in Facebook aber den richtigen Namen. Dieser Anteil soll noch größer werden. Und dafür will der Börsenkonzern die Freunde befragen. Nicht flächendeckend, das sei gesagt. Nur einzelne Nutzer sehen seit kurzem beim Einloggen eine Pop-up-Meldung. Darin das Profilbild eines Freundes mit der Frage, ob der Freund wirklich so heißt. Alles ist erstmal ein Test, aber es wirft einen Blick in die Zukunft. Wie die aussehen kann, dazu gleich mehr.
Zuvor erklärt uns aber Matthias Finger, was bei Facebook da eigentlich gerade praktiziert wird.
Das Fenster sieht aus wie eine banale Sicherheitsprüfung und dient angeblich nur statistischen Zwecken.
Ja, na klar. Ist dies der echte Name deines Freundes? Deine Antwort bleibt anonym und hat keinen Einfluss auf das Konto deines Freundes.
Herkules Rockefeller, First Last, klarer Fall. Sind das echte Namen? Unbedarfte Freunde könnten die Nutzer von Pseudonymen aufliegen lassen. Theoretisch. Mit der banalen, ehrlichen Antwort nein. Schizophrene Unterschiede zwischen dem, was man weiß, und dem, was man sagen darf. Linientreue Nutzer sollen subversive Decknamenträger ans Messer liefern. Gut, kommt das nicht an.
Ich find's total blöd, ehrlich gesagt.
Nicht mit meinem richtigen Namen.
Ich habe kein Problem mit meinem Klarnamen, weil ich all das, was ich auf Facebook tue, auch vertreten kann.
Ich würde es gerne nicht unter Klarnamen machen.
Kann ja jeder einen ausspionieren.
I don't want to know the people at my work, what I do in the weekends.
Nachfragen bei Nachbarn und Freunden sind übliche Ermittlungsmethoden bei der Polizei und vielleicht eines Tages bei Facebook. Dort dürfte Usernamenhygiene zunehmend wichtiger werden, auch wenn der aktuelle Aufruf zum Verpetzen von Pseudonymnutzern nur ein Test gewesen sein soll. Denn nach dem finanziellen Querelen beim Börsengang muss jetzt der Rubel rollen. Anonymität im Netz befördert jedoch aggressive Verleumdungen und Trollkommentare. Solche Rüpeleien wiederum verschrecken die gesetzestreuen User. Und die braucht Facebook, weiß der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert.
Die Betroffenen zahlen jetzt mit ihren Daten. Diese Daten werden für Werbezwecke genutzt und diese Werbung wird dann an Dritte weiterverkauft und damit verdient Facebook sein Geld.
Und je genauer die Daten, desto mehr Umsatz durch Werbung. Der Düsseldorfer Social-Media-Berater und Facebook-Kenner Kurt Simon Hurlinghausen.
Alter, wo befindet sich die Person? Welche Kontakte hat sie? Mit wem hat sie Kontakt? Das sind alles Verhaltensformen, die mitgetrackt werden und die dann dazu führen, dass Personen und Zielgruppen definiert werden, die man wieder ansprechen kann.
Unser digitaler Freundeskreis verrät viel über uns. Durch dessen Analyse können Forscher die sexuelle Orientierung vorhersagen. Mit der neuen Facebook-Foto-App laden Freunde unkontrolliert Bilder hoch. Blitzschnell werden die Menschen darin mit der neuen Gesichtserkennungssoftware eindeutig identifiziert aufgrund des Klarnamenzwangs. Taggen, circlen und bestätigen könnte die digitale Ausformung der guten alten Denunzierung werden. Das neue Petzen.
Matthias Finger über das neue Petzen oder wie Facebook es formuliert, ein Test aus statistischen Gründen, bei dem Freunde befragt werden, ob der eigene Name richtig ist. Wie ist dieser Schritt einzuschätzen? Dazu jetzt Antworten von Christian Heller alias Plomlompom. Er bloggt, tritt für einen entspannten Umgang mit dem Ende der Privatsphäre ein und hat darüber ein Buch geschrieben, Post-Privacy heißt es.
Ja, und gestern war er bei uns im Studio. In den Nutzungsbedingungen von Facebook steht unter Punkt 4, Nutzer geben ihre wahren Namen und Daten an und Facebook benötigt deine Hilfe, damit dies so bleibt. Jetzt wird diese Hilfe explizit eingefordert. User sollen andere User identifizieren und deren Namen auf ihre Echtheit überprüfen. Und die erste Frage an Christian Heller lautete, wie er das moralisch bewertet.
Also einerseits gibt es natürlich die üblichen Datenschützerbedenken, die ich jetzt nur so halb teile, weil meines Erachtens man sich ja eh in die Post-Privacy begibt, sobald man überhaupt in Facebook drin ist. Andererseits ist es natürlich schon so ein interessanter Konflikt, der aufgemacht wird, wenn Facebook Leuten halt sagt, schaut mal, eure Freunde verhalten sich anders, als es unsere Hausordnung verlangt. Jetzt helft uns doch mal, diese Hausordnung gegenüber diesen Leuten durchzusetzen. Das finde ich schon ein bisschen creepy. Das heißt, wenn man dann davon angesprochen wird, muss man für sich entscheiden, traue ich jetzt eher dem Urteil meines Freundes oder traue ich jetzt eher dem Urteil von Facebook, was gut ist? Und wenn man dann halt Leute in Anführungsstrichen denunziert, dann wird man zumindest die Regeln von Facebook über die Entfernung der Freunde stellen.
Welche Strategie steckt jetzt tatsächlich darunter? Ist das ein rein wirtschaftliches Interesse, um dann aus diesen Klarnamen Kapital zu schlagen?
Also einerseits dient es sicherlich dem Verbessern der Daten, die Facebook hat. Also Facebook hofft halt, präzise Daten zu haben, die nicht mit allzu viel Raufen und Unsinn durchsetzt sind, sodass sie die auf die eine oder andere Weise besser auswerten oder verkaufen können. Und auf der anderen Seite dient es meines Erachtens diesem Festigen der eigenen Rolle als Identitätsprovider im Netz. So, man weiß dann, wenn ich Leute über ihren Facebook-Account ansprechen kann, dann kann ich mich einigermaßen darauf verlassen, dass das ihre wirkliche Identität ist. Und das führt dann unter anderem dazu, dass halt Dienste Leuten nur das Einloggen mit Facebook-Account erlauben, weil sie dann hoffen, dass sie darüber dann die Leute einigermaßen echt und greifbar haben, anstatt dass jetzt Leute einfach so mit einem beliebigen Nutzernamen von einem oder vielleicht sogar anonym sich einloggen.
Der Identitätsprovider Facebook spielt ja auch mit den geheimen Gelüsten der Menschen, die taggen sich dann, verlinken sich auf Fotos und entblößen dadurch vielleicht Freunde, die das gar nicht wollen. Wie sehen Sie diese soziale Dynamik bei Facebook?
Die ist sicherlich da. Die resultiert natürlich auch daraus, dass Leute auch ein soziales Grundbedürfnis haben, was Facebook sehr gut befriedigt. Das heißt, solche Sachen wie Klatsch und Tratsch oder auch einfach nur tatsächlich sein soziales Umfeld organisieren und sich übersichtlich machen, das sind Bedürfnisse, die Facebook sehr gut anspricht und das auf eine Weise tut, die natürlich auch Facebook nützt. Und Facebook hilft halt, die eigenen Datensätze zu verbessern. Ich finde das nicht prinzipiell schlimm, dass es Möglichkeiten gibt, das zu tun. Ich sehe ein Problem damit, dass Facebook halt diese Sachen auch schnell monopolisiert und sie halt zum Ausbauen vor allem der eigenen Macht im Netz verwendet.
Facebook ist ja der Marktführer im Bereich soziale Netzwerke, ist ein Milliardenkonzern und alles kostenlos, so wird es ja immer angepriesen. Ist einfach der Klarname jetzt der Preis für dieses Netzwerk, für diese Dienstleistung Netzwerk?
Ich glaube, es ist nicht unbedingt nur der Klarname. In erster Linie möchte halt Facebook Konsumenten haben, die irgendwie greifbar sind und über die man was weiß. Der Klarname ist einer dieser Datenpunkte, die dazugehören. Der Klarname ist natürlich ein sehr wichtiger Datenpunkt, weil er mit ganz vielen anderen Fragen zusammenfügbar ist. Das heißt, wenn ich jemanden in seiner bürgerlichen Identität fassen kann, dann kann ich mit diesem Wissen sehr viel mehr anfangen, als wenn ich nur weiß, dass es da diesen Nutzer Blub gibt, der irgendwie die und die Interessen hat und die Freunde. Das ist zwar auch schon recht nützlich, weil dann kann ich vielleicht auch schon gezielt Werbung schalten, aber dann kann ich beispielsweise nicht mich als staatliche Ersatzstruktur oder als Ersatzstruktur für bestimmte staatliche Aufgaben gerieren.
Das Ganze ist ja, sagt Facebook, erstmal nur ein Test. Aber wohin wird das auf lange Sicht führen? Könnten wir uns vorstellen, dass man im Netz generell zunehmend seine Klarnamen darlegen muss?
Das kann vor allem dadurch passieren, dass mehr und mehr Leute sagen, ich finde das ganz gut, dass es diesen Facebook-Identitätsprovider gibt und ich vertraue auch darauf, dass Leute, die über Facebook identifiziert sind, dass sie für mich sinnvollere Nutzer sind. Also es passiert beispielsweise bei Diensten wie Spotify, die einem nur noch erlauben, über Facebook-Login sie zu benutzen oder halt auch bei bestimmten Blog-Inhabern, die nur noch erlauben, mit Facebook-Accounts sich anzumelden, um Kommentare als Nutzer reinzuschreiben. Wer sowas macht, trägt dazu bei, dass Facebook halt als Identitätsprovider immer wichtiger wird und man an Facebook nicht mehr vorbei kann. Das heißt, ich muss einen Facebook-Account haben, um solche Sachen zu nutzen. Und das führt natürlich dazu, dass Teile des Netzes unbenutzbar werden, wenn man nicht sich dem Hausrecht von Facebook beugt. Und das halte ich auch für recht problematisch.
Facebook hat ja auch seit einiger Zeit einen neuen Rohstoff entdeckt, der Rohstoff Freundschaft, und generiert jetzt darüber Daten über die eigene Person. Inwieweit ist das denn ein zukünftiger wichtiger Rohstoff? Wie wertvoll ist denn dieser Rohstoff Freundschaft?
Naja, Freundschaft drückt das so schön aus. Im Wesentlichen geht es dann halt um soziale Beziehungen, die man benutzen kann, um beispielsweise rauszukriegen, wer ist jetzt eine sehr einflussreiche Person in einem bestimmten Freundeskreis. Also wen möchte man vielleicht mit einer Produktwerbung ansprechen, der das dann viral an die Freunde weiterreicht, solche Geschichten. Das sind so Thesen darüber, warum solche Dinge auch gerade kommerziell nützlich sein könnten. In der Praxis ist, denke ich, dabei viel Spekulation dabei. Das heißt, man experimentiert natürlich viel mit Geschäftsmodellen, um gerade auch über so etwas wie den Werbemarkt, so etwas wie Facebook profitabel zu machen. Und da gibt es dann viele Erzählungen darüber, wie nützlich das ist, wenn man die ganzen sozialen Daten hat und aus denen alles Mögliche zieht. Allerdings scheint das auch zu stehen und zu fallen damit, was gerade so die vorherrschende Ideologie hier und da in der Werbebranche ist und was für inwieweit Facebook Leuten glaubhaft machen kann, dass das profitabel ist, bei ihnen auf diese oder jene Weise Werbung zu schalten. Und ich glaube, da spielt auch immer viel Blasendynamik eine Rolle.
Also Sie glauben nicht daran, dass das ein neues, wichtiges Instrument ist, dann diese Freundschaftsbefragungen?
Ich glaube schon, dass die Kenntnis sozialer Beziehungen für sehr viele Zwecke nützlich ist. Allerdings, das jetzt immer gleich einfach zu mappen, das macht Daten profitabel, ist, glaube ich, zu einfach gedacht. Was natürlich wiederum sehr viel aussagt, ist dann, wie weit Leute miteinander kommunizieren. Dann hat man dann so Kommunikationsströme, bei denen man dann auch sehen kann, inwieweit kann ich die vielleicht auch steuern, um bestimmte Interessen durchzusetzen, um bestimmte Botschaften zu verbreiten und dergleichen. Das ist sicherlich für Facebook sehr interessant.
Christian Heller, Blogger und unter dem Pseudonym PlomLomPom unterwegs. Sie sind selbst vor kurzem bei Facebook ausgetreten, nicht wegen der Klarnamen, nehme ich an. Was war der Grund?
Der Grund war, dass Facebook einerseits mehr und mehr Kommunikationsstruktur auf die eigenen Bahnen lenkt und dabei auch Möglichkeiten zur externen Kontaktaufnahme mehr und mehr wegreißt. Das heißt, sie haben beispielsweise die Angaben von E-Mail-Adressen auf den Nutzerseiten ausgetauscht durch Facebook-Mail-Adressen, die dann allerdings nur noch innerhalb von Facebook abrufbar sind und auch von Facebook nach den Facebook-Regeln vorgefiltert werden. Und das fand ich einerseits doof, weil ich möchte schon über meine E-Mail-Adresse erreichbar sein. Das hätte ich aber auch einfach zurückstellen können und die alte E-Mail-Adresse wieder reinstellen können in das Profil. Das Problem war nur, dass gleichzeitig ich herausgefunden habe, dass Facebook ja auch ganz viele Nachrichten in die sogenannte sonstiges Mailbox verschiebt, wenn Facebook der Meinung ist, dass diese Nachrichten mich nicht wirklich interessieren, weil sie beispielsweise von Leuten kommen, die nicht auf Facebook als meine Freunde registriert sind. Und ich habe dann in diese Other oder sonstiges Mailbox reingeschaut und ganz viele Nachrichten von den letzten Monaten entdeckt, die mich durchaus interessiert hätten, die ich aber übersehen habe, weil Facebook mir keine Benachrichtigung geschickt hat. Und dann habe ich den Schluss gefasst, so wie Facebook beginnt, sich meine Kommunikation zu kapern und diese Kommunikation auch umzuorganisieren, reicht es mir halt eher zum Schaden als zum Nutzen. Und da ich Facebook sowieso immer nur sehr geringfügig genutzt habe, habe ich dann abgewogen, gut, was bringt mir Facebook, was schadet mir Facebook, und mich dann dafür entschieden, lieber diesen Auffänger für Kommunikation, den Facebook darstellt, abzuschalten, damit Leute mich dann über andere Kanäle erreichen, wo ich selber entscheiden kann, was ich sehen will und was nicht.
Und das funktioniert auch ganz gut?
Ja, das funktioniert ganz gut. Also für mich war das jetzt ein relativ verkraftbarer Schmerz, aus Facebook auszutreten, weil ich nie groß was mit Facebook gemacht habe. Andere Leute, die natürlich sehr, sehr rege Facebook benutzen, für die ist es vielleicht schwieriger, sich abzunabeln. Aber die sollten dann vielleicht auch drüber nachdenken, ob es gut ist, dass sie so abhängig von Facebooks Vorschriften sind. Weil wenn die sich mal ändern und dann vielleicht irgendwas durchsetzen, was ihnen nicht gefällt, dann fällt es ihnen umso schwerer, sich abzunabeln, je länger sie immer mehr von ihrem Leben in Facebook auslagern.
Christian Heller, Blogger und Autor des Buches Post Privacy mit seiner Kritik an Facebook. Vielen Dank für das Gespräch. Die lange Version des Interviews gibt es auch bei uns zum Nachhören im Netz unter breitband.deradio.de.
Ja, und Freunde über den Klarnamen anderer zu befragen, mit dieser Methode steht Facebook nicht allein. Ein junges Unternehmen aus dem osteuropäischen Raum macht damit bereits Umsatz. Gleich mehr dazu.
Was Facebook noch testet, hat Snitcher schon längst umgesetzt. Das Startup-Unternehmen hat ein System entwickelt, das die Menschen im Internet spielerisch belohnt, wenn sie Informationen über ihre Freunde verraten. Nicht umsonst auch die ironische Anspielung im Firmennamen Snitcher auf das englische Wort Snitch, der Spitzel. Das Unternehmen will eine Art WikiLeaks für Freunde in sozialen Netzwerken sein. Damit könnten Namen wie Rainer Reflex oder Anabolika bald der Vergangenheit angehören. Christian Gasse über das Businessmodell von Snitcher.
Willkommen bei Snitcher. Aggregiere Social Graph für Christian Grasse. Interessen, Radio, italienisches Essen, Chuck Norris. Bitte bestätigen und ergänzen Sie.
Lieblingsessen, Klarname, Ex-Beziehungen bis hin zu sexuellen Vorlieben. So einiges wird in Social Networks gerne verschwiegen. Dabei sind das Informationen, die längst kursieren im Freundeskreis. Niemand kennt dich besser als deine Freunde, so lautet er deshalb, der kernige Slogan des Startups Snitcher. Es ist darauf spezialisiert, Informationen von Social-Media-Benutzern zu verfeinern, mithilfe der eigenen Freunde. Firmengründer Ivan Petrov.
I come from Kabukian. Here everyone knows everybody.
Ich komme aus Kabukian, hier so abgeschieden auf dem Land kennt jeder jeden. Und hier kam mir auch die Idee. Mein Onkel Vanko war früher beim Geheimdienst, der nette Spitzel von nebenan. Er hat mir beigebracht, wie man Freunde unentdeckt ausfragt. An einer amerikanischen Fernuni habe ich dann Game Design und und Social Media Marketing studiert. Snitcher war meine Abschlussarbeit. Mittlerweile sind wir gut im Geschäft und bieten unseren optimierten Social Graph per API internationalen Kunden an.
Nutzer, die sich bei Snitcher anmelden und ihren eigenen Follower- und Freundeskreis durch das Social Scoring optimieren, werden belohnt. Für jede Bestätigung oder Erweiterung des Charakterzuges einer beliebigen Person sammelt man sogenannte Snitches, die portaleigene Währung. Snitchification nennen die Macher ihr Belohnungssystem in Anlehnung an den im Netz so prominenten Gamification-Ansatz. Dieses verspielte Element soll sämtliche selbstkritischen Gewissensbisse überdecken.
Kollege Metz hat sich ein nagelneues Auto gekauft, schreibt er bei Twitter. Ist doch schon 14 Jahre alt, die Karre. Das muss ich gleich mal snitchen.
Vielen Dank. Ihrem Konto werden 500 Snitches gut geschrieben. Snitchen Sie jetzt Ihren Bruder und sichern Sie sich den Familienbonus.
Das renommierte US-Blog TechLunch bezeichnet Snitches bereits als die neue Trendwährung im Netz. Die vielleicht größte Ehrung bisher? Snitchers Punktesystem zum Freunde ausspionieren wird bereits kopiert, von Facebook zum Beispiel.
It's just a great way to learn about who a person is.
Facebook just enabled user identity checking.
Facebook fragt gerade stichprobenhaft Nutzer, ob es sich bei dem Namen ihrer Freunde wirklich um einen echten Namen handelt. Diese Funktion haben wir bereits von Beginn an integriert. Google Plus wollte unseren Verifizierungsdienst benutzen, um die Pseudonym-Problematik in den Griff zu bekommen. Die haben dann aber plötzlich einen Rückzieher gemacht, nur weil sich eine Handvoll Netzaktivisten beschwert hat. Aber ich glaube, da geht noch was. Ab 2014 werden wir die Daten der deutschen Meldeämter zur Verifizierung nutzen. Wir sind froh, dass die deutsche Regierung endlich die Realität einer digital vernetzten Welt anerkennt und jedem Werbetreibenden sämtliche Meldedaten zugänglich macht.
Die neueste Version des Snitcher Social Graph Optimierungstools gibt es mittlerweile auch als Smartphone-App. Damit sollen Nutzer falsch gemeldete Statusmeldungen und Aufenthaltsorte ihrer Freunde korrigieren. Auch deren offline getätigte Käufe, Konzert- oder Arztbesuche lassen sich unterwegs mit dem Smartphone melden.
You know, the more people like the other people,
je mehr die Leute ihre Freunde mögen, desto eher wollen sie deren Informationen ins rechte Licht drücken und sie snitchen. Und davon leben wir.
This is our job and we make a living with it.
Die von Snitcher korrelierten Informationen sind für Werbetreibende Gold wert, denn sie zeigen die ungeschönte Wahrheit jenseits fader Like-Buttons oder egozentrierter Status-Updates. Die Snitcher-User verdienen Geld beim Bespitzeln ihrer Freunde und die gesnitchten Freunde profitieren von einer optimal zugeschnittenen Online-Werbung. Gerade weil das Startup Snitcher den Datenschutz kleinschreibt, entsteht hier eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Christian Grasse über Snitcher, ein Unternehmen, das seine Nutzer belohnt für das Weitergeben von Informationen über Freunde. Und ich bin heute Morgen auch schon angetwittert worden und mit Snitches gelockt worden, bin allerdings noch ein bisschen skeptisch. Mal sehen, was halten Sie von diesem Businessmodell? Twittern Sie uns oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf Facebook? André, klingt eigentlich ganz schön realistisch gruselig, oder?
Ja, ich würde sagen, kommt drauf an, bei welchem Unternehmen man dann arbeitet. Ich muss natürlich noch sagen, es ist eine Entwarnung zu verkünden. Snitcher gehört noch in die Reihe Startups, die sich die Breitbandredaktion ausdenkt. Trotzdem, du hast es gerade erwähnt, haben wir jetzt schon bei Twitter über 19.000 Follower mit Snitcher. Mal sehen, wo das noch hinführt.